Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Hier ist Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Landesverrat ist ein Verbrechen gegen den Staat, ein Straftatbestand. Landesverräter handeln meist aus niedrigen Motiven. Wer seine Heimat verrät, macht es selten aus rein politischen Gründen, viel häufiger für Geld und Gefälligkeiten. Nun ist erneut ein Mitarbeiter der AfD wegen Spionageverdacht festgenommen worden. Eine Partei, die sich ihren Anhängern gerne als deutsch, als patriotisch, als national präsentiert. Der Fall ist deshalb äußerst heikel für die AfD im laufenden Europawahlkampf, denn die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, festnehmen lassen. Er steht im Verdacht geheimdienstlicher Agententätigkeit für China. Aus Berlin dazu Volker Fintermer.
Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen in Dresden haben gestern den deutschen Staatsangehörigen Jian G. festgenommen und die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Dabei handelt es sich um einen Mitarbeiter des Europaparlamentariers und AfD-Spitzenkandidaten für die kommende Wahl zum EU-Parlament, Maximilian Krah. Ihm wird Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt.
Nach unseren Erkenntnissen hat der Beschuldigte wiederholt Informationen aus dem Europäischen Parlament an den Geheimdienst weitergegeben. Wir werfen dem Beschuldigten außerdem vor, chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespielt zu haben,
sagt Ines Peterson, die Sprecherin der Generalbundesanwaltschaft. Einer der ersten AfD-Politiker, der öffentlich darauf reagierte, war am Morgen der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, der die Festnahme als weiteren Einschüchterungsversuch der politischen Gegner und des Verfassungsschutzes darzustellen versuchte.
Ich persönlich sehe das so, in 7 Wochen ist Wahlkampf, unser Spitzenkandidat ist Herr Krah. Und der Hinweis jetzt in diese Angelegenheit, angebliche Spionage, kam vom Verfassungsschutz. Da haben wir unsere einschlägigen Erfahrungen, wie der Verfassungsschutz vorgeht.
Die Pressekonferenz zu Beginn einer jeden Sitzungswoche im Bundestag wird von der AfD live im Internet gestreamt und wurde heute von über 38.000 Zuschauern verfolgt. Und die über 500 Kommentare fallen durchweg positiv aus. Gute Veranstaltung, abgesehen von den Journalisten, wie es in einem davon heißt. Bislang gibt es keine weiteren Erkenntnisse in dem Fall. Der Beschuldigte soll heute noch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheiden muss. Am Nachmittag gab Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Stellungnahme ab und sprach von einem schwerwiegenden Fall.
Wer einen solchen Mitarbeiter beschäftigt, trägt auch dafür Verantwortung. Dieser Fall muss genauestens aufgeklärt werden. Das ist im Rechtsstaat natürlich Sache der Ermittlungsbehörden und der Justiz. Alle Verbindungen und Hintergründe müssen vollständig aufgeklärt werden.
Deutliche Kritik kam auch von Politikern der Koalition. So verlangt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, dass man sich mit diesem Vorgang auch politisch befassen müsse.
Immer mehr Vorwürfe stehen ja auch im Raum, dass enge Verbindungen zwischen der AfD und zum Beispiel Russland oder auch China bestehen. Damit ist die AfD ein Sicherheitsrisiko für dieses Land. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, über das wir sprechen müssen.
Und Christian Dürr, der Fraktionschef der FDP, erklärte:
Ich will das in aller Klarheit sagen. Wer jetzt noch die AfD unterstützt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass diese Partei Deutschland und Europa massiven Schaden zufügen will. AfD-Politiker sind entgegen ihrer eigenen Verlautbarungen eben keine Patrioten.
Dass die Festnahme und die möglichen politischen Weiterungen auch die AfD-Spitze verunsichert haben, zeigte sich am Nachmittag, als die beiden Partei- und Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla vor die Mikrofone traten. Da war von dem Vorwurf der möglichen Inszenierung durch die politischen Gegner nichts mehr zu hören.
Wir sehen es als absolut beunruhigend an, wenn natürlich ein Mitarbeiter hier festgenommen wurde, der Generalbundesanwalt ermittelt. Auch das gilt es erstmal abzuwarten. Herr Krah ist auf dem Weg nach Berlin und wir werden mit ihm gemeinsam weitere Schritte beraten und auch besprechen. Und dann wird es auch spätestens morgen früh dazu von uns eine Stellungnahme geben.
Und darin will die AfD auch bekannt geben, ob sie an ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl festhalten will.
Volker Fintermer. Nicht nur in Berlin schlägt der erneute Spionagefall hohe Wellen. Gut 6 Wochen vor der Europawahl sorgt der Verdacht gegen einen engen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für heftige Turbulenzen, auch in Brüssel und Straßburg. Trotz der dichten Sitzungswoche mit vielen Abstimmungen und Entscheidungen gibt es heute in den Fluren und Kaffeeküchen der EU-Institutionen nur dieses eine Thema. Erste Reaktionen auch im Parlament selbst, Klaus Remme berichtet.
Sofortige Suspendierung. So reagierte das Europäische Parlament auf die Festnahme von Jan G., den Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah. Dies aufgrund der schwerwiegenden Vorwürfe. Darüber hinaus wurde die Kooperation mit den verantwortlichen Behörden versichert. Die Nachricht platzte in die letzte Plenumswoche des Parlaments vor den Europawahlen. Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Linkspartei und Europaabgeordneter, zum Deutschlandfunk.
Ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass die AfD und Maximilian Krah einsehen, dass Maximilian Krah in diesem Wahlkampf nichts zu suchen hat. Das verlangt tatsächlich der demokratische Wettbewerb. Ich befürchte, dass ansonsten diese schmutzigen Machenschaften der AfD in diesem Wahlkampf eine große Rolle spielen werden. Und er würde uns allen einen Gefallen tun, wenn er sich endlich als Kandidat zurückzieht.
Neben den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen fordert Moritz Körner, Vorsitzender der FDP-Abgeordneten im Parlament.
Das Europäische Parlament muss sofort seine Sicherheitsvorkehrungen verstärken, insbesondere in sicherheitsrelevanten Ausschüssen. Offenbar muss sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter der AfD nicht zum Sicherheitsrisiko für Europa werden.
Ähnlich klingt es bei Thierry Reinke, Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen im Europawahlkampf. Sie forderte parlamentsinterne Ermittlungen. Roberta Metsola, die Parlamentspräsidentin, solle sicherstellen, dass Wählerinnen und Wähler noch vor der Abstimmung im Juni über die Ergebnisse informiert werden.
Dass Rechtsextreme wie die AfD den Interessen der Deutschen oder EuropäerInnen dienen, wie sie immer behaupten, dürfte jetzt endgültig bezweifelt werden. Politikerinnen und Politiker, die unsere Demokratie angreifen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
Erst Russland, nun China, meinte Daniel Caspari, Vorsitzender der Abgeordneten von CDU und CSU, im Europäischen Parlament unter Anspielung auf die Kremlnähe des AfD-Spitzenkandidaten Krah bei der Europawahl.
Ein weiterer Beleg, dass die AfD 0,0 Politik im Interesse Deutschlands macht, sondern im Gegenteil in Teilen strafrechtlich hochrelevante Verbindungen zu Staaten unterhält, die Deutschland ausspionieren und schaden wollen.
Krah sitzt als Abgeordneter im Handelsausschuss des Europaparlaments. Gegenüber dem ZDF hatte sich Krah gegen den Vorwurf häufiger Abwesenheiten im Ausschuss auch mit dem Argument verteidigt, er habe sich durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter vertreten lassen. Ob es sich dabei um den jetzt festgenommenen Jan G. handelt, ist unklar.
Für den Deutschlandfunk Klaus Remme. Wut, Ärger und Empörung also in Berlin, Brüssel und Straßburg. Ähnlich die Reaktionen in Peking. Dort allerdings fühlt sich die kommunistische Staats- und Parteiführung zu Unrecht unter Verdacht. Die Fälle würden politisch aufgebauscht. Benjamin Eisel.
Nach den Festnahmen in Deutschland wegen mutmaßlicher Spionage für China hat die kommunistische Staats- und Parteiführung mit Empörung reagiert. Die Fälle würden aufgebauscht, das sei für jedermann klar ersichtlich, sagte der Sprecher des Außenministeriums Wang Wenbin in Peking. Ziel sei es, China zu verleumden und zu unterdrücken. Es gehe darum, die Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen der Volksrepublik und Europa zu zerstören. Der Sprecher warf Deutschland vor, mit den Vorgängen politische Narrative manipulieren zu wollen. Sein Land mische sich nicht ein und halte sich an Gesetze, so Wang Wenbin. Mit der Ausweitung der Macht und Kontrolle der Kommunistischen Partei unter Generalsekretär Xi Jinping sind auch Chinas Geheimdienste und Überwachungsbehörden in den vergangenen Jahren immer mächtiger geworden. Unter anderem setzen sie zunehmend Technologie wie Gesichtserkennung und künstliche Intelligenz ein. Sie überwachen aber nicht nur Regierungskritiker und Minderheiten wie die Uiguren im eigenen Land. Geheimdienste und Sicherheitsbehörden weltweit weisen seit Jahren auf chinesische Einflussnahme und Spionage im Ausland hin. Auch der deutsche Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst warnen immer wieder vor chinesischen Spionageversuchen in Deutschland.
Aus Peking Benjamin Eisel. Nach dem chinesischen Volkskongress leistet sich Deutschland inzwischen das zweitgrößte Parlament der Welt. Der Bundestag platzt aus allen Nähten. Im vergangenen Sommer hatte der Bundestag deshalb gegen den Widerstand von Union und Linkspartei ein neues Wahlrecht beschlossen. Der XXL-Bundestag soll dadurch wieder schrumpfen. Doch gegen die Reform gibt es Klagen in Karlsruhe. Heute der erste Verhandlungstag vor dem Bundesverfassungsgericht. Gudula Geuter.
Am Nachmittag ging es ums Grundsätzliche in Karlsruhe. Wie wirkt das Wahlrecht überhaupt auf das Verhalten von Wählerinnen und Wählern? Wie wichtig ist die Möglichkeit, Wahlkreiskandidaten direkt zu wählen? Darauf kommt es an, weil sich daran entscheiden könnte, ob das neue Wahlrecht als fair und sinnvoll angesehen wird. Anhand von 7 Verfahren verhandelt der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts über dieses neue Recht. Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, kritisiert es scharf.
Dieses Wahlrecht entwertet die Erststimme und greift unzulässig in den Wettbewerb der Parteien ein.
Tatsächlich hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP das Wahlsystem verändert. Demnach soll es in Zukunft noch mehr als bisher auf die Stimme für die Partei ankommen, die Zweit- oder Hauptstimme. Nur nach ihr soll sich entscheiden, wie viele der dann 630 Kandidaten für eine Partei in den Bundestag einziehen. Die Erst- oder Wahlkreisstimme soll nur noch der Zuteilung dienen, damit Überhang- und Ausgleichsmandate entfallen. Das kann auch dazu führen, dass für Erstplatzierte im Wahlkreis kein Sitz mehr da ist und der Bewerber einer anderen Partei in den Bundestag einzieht.
Offensichtlich rechtswidrig, verfassungswidrig, rechtsmissbräuchlich von der Koalition.
Nennt das Friedrich Merz als Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Mehrere Sachverständige zitierten für die Richter Studien, wonach der Wahlkreissieger für Wähler offenbar nicht wichtig ist. Es gebe kaum einen Unterschied zwischen dem Erfolg von Partei und Bewerber, betonte der Wahlexperte Frank Decker. Wer der Abgeordneten aus dem Wahlkreis direkt gewählt ist, wisse fast keiner. Und, so ergänzte der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, im Schnitt hat eine deutliche Mehrheit der Wähler den jeweiligen Wahlkreiskandidaten nicht gewählt, der sich nur auf eine relative Mehrheit stützen kann. Konstantin Kuhle, FDP, hatte dazu am Morgen gesagt:
Zu behaupten, dass es einen verfassungsrechtlichen Anspruch gäbe, bei 25%, bei 35% der Erststimmen automatisch im Deutschen Bundestag zu landen, ist absurd.
Till Steffen von den Grünen hatte auf das Ziel der Verkleinerung des Bundestags verwiesen und betont:
Wir haben ein Wahlrecht geschaffen, das einfach und fair ist.
Das allerdings bestreiten die Kläger, neben der Union unter anderem auch die Linkspartei und viele Bürger. Sie kritisieren auch, dass die Grundmandatsklausel fallen soll. Das heißt, egal wie viele direkt Mandate eine Partei bekäme, wenn sie bundesweit unter 5% liegt, käme sie nicht in den Bundestag. Die Koalition verfolge hier ein politisches Ziel, lautet der Vorwurf von linken Parteichef Martin Schirdewan.
Nämlich sich unliebsamer Konkurrenz, unliebsamer politischer Konkurrenz auf dem Wege der Wahl sozusagen zu entledigen.
Die Grundmandatsklausel sei ein Fremdkörper im Wahlrecht, sagt dagegen Konstantin Kuhle. Allerdings bekommt nach dem neuen Recht auch die 5%-Klausel immer mehr Gewicht. Ein Problem, sagt der Sachverständige Frank Decker, in Zeiten, in denen die Präferenzen immer mehr zersplittern. Und, fügt sein Kollege Hans Vorländer hinzu, in denen die Akzeptanz für die repräsentative Demokratie sinkt. Über solche Fragen verhandeln die Richter morgen weiter. Ihr Urteil wird in einigen Monaten fallen und damit darüber bestimmen, nach welchem Recht der nächste Bundestag gewählt wird.
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über das neue Wahlrecht. Gudula Geuter. Kriege, Krisen und das Klima. Aktuell viele große Probleme und keine Lösungen in Sicht. So zumindest die Gemütslage der jungen Generation in Deutschland laut den Ergebnissen einer heute veröffentlichten Studie. Die Politik sorgt nicht für Entspannung. Im Gegenteil, der Dauerstreit innerhalb der Bundesregierung geht in eine neue Runde. Heftige Debatten rund um das Wirtschaftswendepapier der FDP. Aus Berlin dazu Johannes Kuhn.
Koalitionen sind Koalitionen und Parteitage sind Parteitage. Jetzt gibt's mal wieder einen.
Bundeskanzler Olaf Scholz gibt sich auf dem Bankentag in Berlin gelassen. Das 12-Punkte-Papier der FDP, eine Sache der Partei, nicht der Bundesregierung. Logisch, die Abschaffung der Rente mit 63, ein dreijähriges Moratorium für neue Sozialleistungen, stärkere Sanktionen beim Bürgergeld und ein Ende der Subventionen für erneuerbare Energien, was die FDP auf ihrem Parteitag am Wochenende fordern wird, ist mit Rot und Grün kaum zu machen. Oder, wie es Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge formuliert:
Wir haben jetzt in der Ampel echt genug Diskussionsprozesse über reale Gesetze, auf die wir uns verständigen müssen und über Dinge, die wir im Koalitionsvertrag miteinander verabredet haben. Und deswegen macht es nicht sonderlich viel Sinn, hier jetzt auch noch Positionspapiere, die Parteien für ihre Parteitage schreiben, miteinander dann auch in der Ampel zu diskutieren.
Die FDP betont am Dienstag, das Papier sollte weder die Koalitionspartner vergraulen, noch handle sich um eine PR-Nummer. Vielmehr gehe es um finanzielle Spielräume, um die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln. Dass das nötig sei, darüber herrsche koalitionärer Konsens, so FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Klar ist doch das Ziel ein uns. Das Potenzialwachstum Deutschlands liegt bei 0,5%. Und wir müssen aus meiner Sicht mindestens auf ein Wachstumspotenzial von 1% wieder zurückkommen, damit Deutschland wieder stärker wachsen kann. Und wenn wir dem Ziel einig sind, ich finde, dann muss es auch gelingen, echte Reformschritte in dieser Koalition hinzubekommen.
Wirtschaftswende nennen die Liberalen ihre Reformvorstellungen. Im Kern wollen sie einen Schwenk zur Angebotspolitik, also weniger organisatorische und finanzielle Belastungen für Unternehmen. SPD und Grüne würden dagegen lieber die Schuldenbremse reformieren, um die Nachfragepolitik der vergangenen Jahre fortzusetzen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert formuliert es in der ARD zugespitzt so:
Wir sagen eben, das braucht zum Beispiel mehr öffentliche Investitionstätigkeit. Unternehmen brauchen Planungssicherheit, was Infrastruktur und Ähnliches angeht. Und die FDP setzt eben mehr auf den Abbau von sozialer Sicherheit, halten wir für falsch.
Es gehe gar nicht um die Kürzung des bestehenden Sozialstaats, argumentiert die FDP, sondern um den Schutz seiner Basis, des wirtschaftlichen Wohlstands. FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray kritisiert am Morgen in der ARD:
Viele in unserem Land glauben, dass Wohlstand ein Naturgesetz wäre. Das ist nicht der Fall, sondern das müssen wir uns gemeinsam erarbeiten. Wir müssen den Wirtschaftsstandort Deutschland fit machen für die Zukunft.
Zumindest in Sachen Schuldenbremse wissen die Liberalen den Kanzler hinter sich. Denn auf eine mögliche Reform angesprochen, ist Olaf Scholz auf dem Bankentag ganz Realist.
Für die Herausforderung, die wir jetzt haben, wird das keine Lösung sein, weil das ja 2/3 Mehrheit im Bundestag und Bundesrat erforderte. Und da glaube ich jetzt nicht dran, dass das dieses Jahr oder im nächsten Jahr passiert.
Die regierungsinternen Haushaltsgespräche, bei denen es jetzt schon ein Milliardenloch zu stopfen gilt, dürften also kompliziert werden. CDU und CSU wissen das natürlich und legen im Bundestag diese Woche ihren eigenen Vorschlag für eine Wirtschaftswende vor. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer, zählt auf:
Die Absenkung der Unternehmenssteuer, die Freibeträge, Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, alles notwendige und richtige Maßnahmen. Wir werden der FDP die Gelegenheit geben, ihre Grundsätze auch tatsächlich nicht nur im Bundestag zu diskutieren, sondern auch für sie zu stimmen.
Die Liberalen haben bereits dankend abgewunken. Denn klar scheint, die wirklich wichtigen Ampelkonflikte werden nicht auf Parteitagen oder im Parlament, sondern bald in den regierungsinternen Haushaltsgesprächen ausgetragen.
Johannes Kuhn. 15 Jahre lang hat Björn Höcke als Geschichtslehrer gearbeitet, Schüler unterrichtet, Hausaufgaben und Klausuren korrigiert. Doch offenbar gibt es bei dem heutigen Thüringer AfD-Vorsitzenden einige historische Bildungslücken. So kann man zumindest seine heutige Aussage vor dem Landgericht Halle verstehen. Es geht um die Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole. Niklas Ottersbach.
Es ist kurz nach 12:30, als Björn Höcke sich von der Anklagebank erhebt und seine Einlassung im Stehen vorträgt. Er sei Familienvater, rechtschaffener Bürger und er stehe hier im vollen Bewusstsein, nichts Falsches getan zu haben. Er habe von der SA-Losung nichts gewusst und sei tatsächlich unschuldig. Lediglich die Medien würden ihn verfolgen, jeden Halbsatz auf die Goldwaage legen. Wie in einem Literaturseminar nimmt Björn Höcke dann mehrere Geschichtsbücher zur Hand, zeigt sie dem Prozesspublikum mit der Betonung, dort stehe nichts über die Alles-für-Deutschland-Losung. Außerdem habe er sich im Geschichtsstudium vor allem auf das 19. Jahrhundert konzentriert. Nach 40 Minuten Rede gibt sich Björn Höcke bei vielen Fragen der Staatsanwaltschaft unwissend. Ob er den sachsen-anhaltischen AfD-Bundestagsabgeordneten Kai-Uwe Ziegler kenne, der ebenfalls den SA-Spruch »Alles für Deutschland« öffentlich benutzte und gegen den ebenfalls strafrechtlich ermittelt wurde, nein, den kenne er nicht, sagt Björn Höcke. Genauso wenig will Höcke nichts gewusst haben von den sogenannten SA-Ehrendolchen mit der Gravur »Alles für Deutschland«, die zu NS-Zeiten 100.000-fach im Umlauf waren. Höckes Rechtsanwalt Ulrich Vosgerau, auch bekannt für seine Teilnahme am Potsdamer Rechtsextremen-Treffen, hält seinen Mandanten für unschuldig, Dementsprechend könne es nur einen Freispruch geben.
Er gibt sich nicht unschuldig, sondern er ist unschuldig, weil ja die Beweisaufnahme ergeben hat, dass es an einem Vorsatz, tatbestandlichen Vorsatz, eindeutig fehlt und dass dieser nicht wird erwiesen werden können. Deswegen gehen wir als Verteidigung davon aus, dass wir am Ende der Beweisaufnahme sind und dass dann demnächst den Plädoyers folgen können.
Für das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole und Aussagen sieht das Gesetz ein Strafmaß von einer Geldstrafe bis zu 3 Jahren Gefängnis vor. Das Gericht könnte ab einer 6-monatigen Haftstrafe Höcke auch die Amtsfähigkeit absprechen und damit das aktive und passive Wahlrecht. Der vorsitzende Richter hat allerdings schon angedeutet, dass es im Fall von Björn Höcke um eine Geldstrafe geht. Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jensch sagt, dass es dabei um gerichtsbekannte Tatsachen gehe.
Und zu diesen zählte unter anderem die Tatsache, dass es Stand jetzt nach der gegenwärtigen Beweisaufnahme davon ausgeht, dass für den Fall einer Verurteilung des Angeklagten nicht mit einer Freiheitsstrafe und dementsprechend auch nicht mit dieser Nebenfolge Aberkennung der Amtsfähigkeit und so weiter zu rechnen sei, sondern dass wohl im Falle einer Verurteilung eine Geldstrafe herauskäme.
Unklar bleibt nach wie vor, ob Höckes Wiederholung der SA-Parole in Gera 2023 im Kanon mit dem Publikum vor der großen Strafkammer in Halle mitverhandelt wird. Die Verfahren sind formal getrennt. Die Staatsanwaltschaft Halle will sie wieder verknüpfen und das Video aus Gera zur Beweisaufnahme hinzufügen. Das Urteil im Höcke-Prozess wird Mitte Mai erwartet.
Niklas Ottersbach zum Prozess gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. Wer ohne Papiere nach Großbritannien kommt, wird ohne Umwege nach Ruanda abgeschoben. So der Plan von Rishi Sunak, dem Vorsitzenden der konservativen Tory-Partei, im Wahlkampf. Als gewählter Premierminister will Sunak nun sein Wahlkampfversprechen in die Tat umsetzen. Nach einigen Umwegen hat das Parlament heute das umstrittene Vorhaben abgesegnet. Doch die juristische Debatte, sie dürfte weitergehen. Aus London dazu Christine Heuer.
Es war genau 9 Minuten nach Mitternacht, als das Oberhaus sich ins Unvermeidliche fügte und das Ruanda-Gesetz passieren ließ. Wenige Minuten zuvor hatte als letzter auch der parteilose Lord Anderson seinen Widerstand aufgegeben.
We are in the endgame now. We will this week have a law.
Wir werden noch diese Woche ein Gesetz bekommen, das die Abschiebung von Asylsuchenden nach Ruanda vorschreibt. Vorausgegangen war dem ein historisch langes Ping-Pong zwischen den beiden Kammern des britischen Parlaments. Die Lords hielten das Gesetz, in dem Ruanda kurzerhand zum sicheren Drittstaat erklärt wird, so lange wie möglich auf. Aber jeder wusste, am Ende siegt die gewählte Mehrheit im Unterhaus. Stunden später schalteten Fernsehsender live an den Ärmelkanal, wo wieder 5 Flüchtlinge beim Versuch nach Großbritannien zu gelangen ums Leben gekommen waren. Und in der BBC wurde der für illegale Einwanderung zuständige Staatssekretär befragt, ob es wirklich keine Ausnahmen gibt für die Abschiebung von illegal eingereisten Flüchtlingen nach Ostafrika.
If you're a victim of torture, can you still be removed under this?
Rwanda is a safe country and yes, it will be possible.
Können Folteropfer nach Ruanda fortgeschafft werden? Ruanda ist ein sicherer Staat, also ja. Okay, und was ist mit Opfern von Menschenhändlern?
Understood.
Victim of trafficking?
Rwanda is a safe country, Michelle. I'm not going to, you could go through a whole raft of this.
Ganz unenglisch wird die Diskussion über die Ruanda-Politik der Regierung schnell emotional. Das Gesetz spaltet die Briten. Die einen halten es für absichtlich grausam, illegal, unmoralisch und nicht umsetzbar, wie hier die grüne Unterhausabgeordnete Caroline Lucas.
I think this is an act of performative cruelty. I think it's illegal, it's immoral and indeed it is unworkable.
Die anderen wollen mit ihrem Gesetz ein Zeichen setzen, dass die Regierung etwas unternimmt gegen die wachsende Zahl illegaler Einreisen über den Ärmelkanal. Premierminister Rishi Sunak.
Enough is enough. No more prevarication, no more delay.
Keine Ausflüchte mehr und keine Verzögerung. Diese Flüge werden abheben, komme was wolle.
We are ready and these flights will go. Come what may.
Sunak hat die ersten Flüge für den Sommer angekündigt. Ob sie zur Regel werden, entscheidet über Erfolg oder Scheitern seiner Politik. Die wenigsten glauben an einen Erfolg. Zur Mehrheit gehört in diesem Fall Englands bekanntester Rechtspopulist Nigel Farage.
Do I believe that in 10 to 12 weeks time there'll be planes taking off with significant numbers of migrants on board?
No, I don't.
Werden in 10-12 Wochen Flüge mit einer signifikanten Anzahl von Flüchtlingen abheben? Nein, es wird Gerichtsverhandlungen geben. Kein Mensch wird nach Ruanda müssen. Das Gesetz ist eine einzige Farce.
There will be legal cases. I promise you, not a single person is going to Rwanda. This is a complete charade.
Farage und die äußerste Rechte bei den Tories fordern deshalb, ein noch schärferes Schwert zu führen. Großbritannien, sagen sie, müsse aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigen, um eine Flüchtlingspolitik nach eigenem Gusto zu machen.
Das britische Parlament stimmt für Ruanda-Abschiebungen. Aus London Christine Heuer. Und zu diesem Thema auch ein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Haushalt und Schulden, kurzum das liebe Geld, sorgt nicht nur in Berlin regelmäßig für heftige politische Debatten. Auch eine Etage höher, auf der europäischen Ebene, wurde monatelang über neue Regeln für Haushaltsdefizite und Staatsschulden diskutiert. Jetzt hat das Europäische Parlament mehrheitlich den Weg freigemacht für einen umstrittenen Kompromiss. Peter Kapern.
Es ist eines der umfassendsten und wichtigsten Reformvorhaben der zu Ende gehenden Legislaturperiode. Die Überarbeitung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Entsprechend kontrovers die Debatte im Europaparlament. Der reformierte Pakt reduziere die Gesamtverschuldung und das jährliche Defizit der Mitgliedstaaten schrittweise sowie auf eine realistische und nachhaltige Art und Weise. Er lasse außerdem Spielraum für antizyklische Politik und belohne Reformen und Investitionen, lobte Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis das Reformvorhaben. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt war im Zuge der durch Corona verursachten Wirtschaftskrise ausgesetzt worden, damit die Mitgliedstaaten zur Konjunkturstützung möglichst viel Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpen konnten. Doch schon vor Corona stand der Stabilitätspakt in der Kritik, woran der CSU-Abgeordnete Markus Ferber heute erinnerte.
Haushaltskonsolidierung wurde immer auf die lange Bank geschoben. Die Kommission hat viel zu viel Flexibilität gewährt und die Kommission hat auch nicht dafür gesorgt, dass die Regeln durchgesetzt werden.
Allerdings waren sie auch teilweise nicht mehr durchzusetzen, weil die strikte Einhaltung besonders hochverschuldete Mitgliedstaaten in einen ökonomischen Abgrund gestürzt hätte. Nach dem neuen Stabilitätspakt erhalten die Mitgliedstaaten mehr Luft beim Abbau ihrer Schuldenberge, auch wenn die Zielwerte von maximal 3% der Wirtschaftsleistung beim jährlichen Defizit und von 60% bei der Gesamtverschuldung unverändert bleiben. Die Kommission wird individuelle Konsolidierungspfade mit jedem einzelnen Mitgliedstaat aushandeln, mit einer Laufzeit von maximal 7 Jahren. Nicht aufgenommen wurden in den reformierten Stabilitätspakt Vorschläge, bestimmte Ausgaben der Mitgliedstaaten aus der Berechnung des Defizits auszuklammern, etwa Investitionen in die Verteidigung oder in den Klimaschutz, Bereiche, in denen in den kommenden Jahren gigantische Summen vonnöten sind. Und genau das führt zur Ablehnung des Reformpakets bei Linken und Grünen. Bas Eickhout, Spitzenkandidat der Grünen bei der Europawahl.
We are tying ourselves down where there should be a decade of investments. This is stupidity.
Wir fesseln uns selbst, während es eine Dekade der Investitionen geben sollte, und das sei dumm, so der niederländische Abgeordnete. Der reformierte Pakt zwinge die Mitgliedstaaten zu einer Austeritätspolitik, so der Vorwurf, den die Grünen und die Linke teilen und den Markus Ferber als Berichterstatter des Parlaments zurückwies.
Entschuldigung, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Vorwurf ist Unsinn. Denn es ist doch klar, Austerität greift dann, wenn man seinen Haushalt nicht im Griff hat. Die Regeln sollen dafür sorgen, dass man den Haushalt im Griff hat.
Der reformierte Stabilitätspakt soll bereits bei der Bewertung der Haushaltsführung der Mitgliedstaaten im laufenden Jahr angewendet werden.
Neue Schuldenregeln für Europa. Ein Bericht unseres Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern. Waschmaschine, Trockner oder Fernseher, Ex und Hop. Einmal kaputt, wird die teure Elektronik oft weggeschmissen. Eine Reparatur ist nicht selten teurer als die Anschaffung eines neuen Gerätes. Das will die Europäische Union nun mit einer neuen Richtlinie ändern. Aus Brüssel dazu Katrin Schmid.
Waschmaschinen, Kühlschränke, Staubsauger, aber auch Tablets und Smartphones reparieren zu lassen, dürfte attraktiver werden, weil sich, sofern das noch innerhalb der Gewährleistungsfrist geschieht, dieser Anspruch um ein Jahr verlängert. Auch für ältere Geräte soll das Gesetz einiges ändern, denn unabhängige Werkstätten werden gestärkt. Sie müssen Zugriff auf Ersatzteile bekommen, zu angemessenen Preisen und in ausreichender Menge. Und generell sind Hersteller in der EU, von Haushaltsgeräten bis hin zu Alltagselektronik, künftig verpflichtet, ihre Geräte so zu bauen, dass sie reparierbar sind. Also Hürden bei Software, Hardware oder auch in den Vertragsklauseln darf es demnach nicht mehr geben. Die EU-Kommission wird nun ein EU-weites Online-Portal aufsetzen, auf dem Verbraucher, Werkstätten, Geschäfte für reparierte Altgeräte oder auch Interessenten für den Kauf defekter Geräte suchen können. Und dadurch dürften auch die Preise für Reparaturen transparenter werden. Mit der Zustimmung heute hat das EU-Parlament das Recht auf Reparatur sozusagen auf die Zielgerade geschickt. Nach dem noch nötigen Haken der Mitgliedstaaten dürfte das Gesetz noch vor den Europawahlen Anfang Juni veröffentlicht werden. Die EU-Länder haben dann maximal 2 Jahre Zeit, die neuen Reparaturvorgaben umzusetzen.
Und diese Information von Katrin Schmid am Ende dieser Sendung. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Stefan Heinlein.